Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge unseres Podcasts Diagnose Wissen. Heute geht es bei uns mal um richtige Medizin, so richtig echte Medizin, so wie man das aus dem Fernsehen kennt, von Emergency Room oder Grey's Anatomy. Überall piept, da gibt es den Schockraum, dann werden die Patienten reingefahren, da sitzt einer drauf und reanimiert, die anderen schreien herum, Blutkonserven, es ist ein ganz großes Gewimmel, also Action und Spannung bis zum Ende. Unser heutiger Gast ist Unfallchirurg und leitet das Unfallzentrum unseres Klinikums, Herr Dr. Banaskiewicz. Herzlich willkommen. Sieht denn so, wie ich es gerade beschrieben habe, Ihr Alltag aus?
Ja, schönen guten Tag erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Nein, ganz so dramatisch sieht unser Alltag eher nicht aus. Die Unfallchirurgie ist ja eine Fachdisziplin, die sich vornehmlich mit Verletzungen beschäftigt. Das kann eine ganz kleine Wunde, zum Beispiel eine Kopfplatzwunde sein, die über die Notaufnahme zu versorgen ist und ist dann aber auch letztendlich durchaus auch mal die Versorgung von schwerverletzten Patienten im Rahmen von Verkehrsunfällen oder schweren Unfällen, die dann auch mal in solche dramatischen Szenen weichen kann.
Also es ist eher selten, dass Sie schwerstverletzte Patienten behandeln, Patienten nach Verkehrsunfällen oder anderen schweren Situationen?
Naja, dass das nur selten ist, würde ich nur nicht gerade sagen. Also das kommt schon vor. Das ist natürlich jetzt nicht alle 2 Minuten so. Die meisten Leute oder Menschen, die einen fragen, was man so in seinem Berufsumfeld als Unfallchirurg so macht, denken, dass man alle 5 Minuten einen schwerverletzten Verkehrsunfall in die Notaufnahme bekommt und der Alltag nur so aussieht. So im richtigen Leben ist das so Pi mal Daumen, dass man so in der Woche vielleicht so 2, 3, 4 Patienten hat, die wirklich schwer verletzt sind. Auch durch einen Verkehrsunfall kann man ja Verletzungen erleiden. Das muss auch nicht immer schwer sein. Das kann auch durchaus mal in leichteren Verletzungen enden, wenn die Verunfallten, wie man so schön sagt, einen Schutzengel haben, können sie auch ganz ohne Verletzung aus dem Verkehrsunfall herauskommen. Das heißt also, wir bekommen Unfälle auch jeden Tag, aber richtig Schwerverletzte haben wir so 1 bis 2 pro Woche.
Grundsätzlich ist es ja gut, dass es nicht so viele Schwerstverletzte sind, aber es ist ja ausreichend. Ich glaube, für jeden Einzelnen ist es ja ganz, ganz furchtbar. Was genau passiert denn dann hier, wenn ein schwerverletzter Patient ins Klinikum eingeliefert wird mit dem Rettungsdienst, nehme ich an?
Ja, im Idealfall soll es ja so ablaufen, dass wenn ein schwerverletzter Patient bei uns ankommt, dann kommt er hoffentlich, das ist nicht immer der Fall, aber hoffentlich mit dem Rettungsdienst bei uns an, entweder mit dem Rettungswagen über den bodengebundenen Rettungsdienst oder aber auch mit dem Hubschrauber aus der Region. Und der Rettungsdienst meldet den Patienten in aller Regel vorher an. Das heißt, wenn am Unfallort absehbar ist, dass ein schwerer Unfall passiert ist. Das kann verschiedene Ursachen haben. Verkehrsunfall, von der Straße abgekommen oder gegen Baum gefahren, Sturz aus einer großen Höhe, zum Beispiel mehr als 3 Meter. Da haben wir aktuell gerade gelegentlich auch mal die Kirschbaumstürzer saisonbedingt bei uns in der Notaufnahme. Wenn so etwas passiert und ein Unfallmechanismus darauf hindeutet, dass der Patient schwer verletzt sein könnte oder aber der Zustand des Patienten durch Kreislaufinstabilität oder Luftbeschwerden oder offensichtliche Frakturen sich so darstellt, dass hier eine schwere Verletzung vorliegt, dann wird der Rettungsdienst eine Schockraumanmeldung durchführen. Das heißt, während der Patient am Unfallort noch behandelt wird, weiß das Klinikum schon oder das Traumazentrum, dass in naher Zukunft oder zeitnah ein Schwerverletzter ankommen wird und kann sich entsprechend vorbereiten. Der Schockraum wird vorbereitet, Material wird gecheckt. Es müssen sich verschiedene Kollegen aus der Unfallchirurgie, Anästhesie oder auch Radiologie einfinden mit den entsprechenden Pflegekräften, um, wenn der Rettungsdienst dann eintrifft, den Patienten entsprechend zügig übernehmen zu können. Und so wird das in der Regel laufen, dass mit der Schockraumanmeldung das Krankenhaus sich auf den Unfallverletzten vorbereitet.
Wissen Sie denn, abgesehen davon, dass Sie in den Schockraum gehen oder der Patient in den Schockraum kommt, wissen Sie schon ein bisschen mehr über das, über den Zustand, über die Verletzungen?
Ja, na, der Rettungsdienst meldet ja nicht nur an, wir kommen jetzt bald mit einem Verletzten, sondern es wird dazu was gesagt, wie alt ist der Verunfallte, was ist genau passiert, mit welchen Verletzungsmustern ist zu rechnen, also Brustkorbtrauma, Beckentrauma, Kopftrauma, wann ist die ungefähre Eintreffzeit und dementsprechend können wir uns auf all das, was uns eventuell erwarten könnte, vorbereiten, im Zweifel auch schon andere Fachrichtungen mit hinzuzuziehen, die je nach Verletzungsmuster eventuell noch gebraucht werden.
Nur vielleicht für unsere Hörer der Begriff Trauma in dem Zusammenhang, Verletzungs, was genau bedeutet das?
Naja, Trauma heißt, kommt ja eigentlich aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Wunde oder Verwundung. Im allgemeinen Umgangssprachlichen wird dieser Begriff sehr häufig verbunden mit einem seelischen Trauma, also mit einer psychiatrischen Verletzung oder einer psychiatrischen Wunde, die die Seele erleidet. Aber im allgemeinen, im medizinischen Sinne bedeutet Trauma auch jede Verletzung von lebendem Gewebe durch äußere Gewalteinwirkung. Und das ist auch unser Tagesgeschäft, die Behandlung von Verletzungen. Und das Traumazentrum, das sind Krankenhäuser, die sich darauf spezialisiert haben, verletzte Patienten oder jetzt hier eigentlich im engeren Sinne schwer verletzte Patienten zu behandeln.
Was genau gehört denn dazu, ein Traumazentrum zu sein? Ich glaube, das kann nicht jedes Krankenhaus, was eine Notaufnahme hat, kann sich Traumazentrum nennen. Was macht ein Traumazentrum aus?
Ja, um ein Traumazentrum zu werden, muss man bestimmte Voraussetzungen oder Kriterien erfüllen. Dafür gibt es von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie auch ein Weißbuch, in dem diese Kriterien aufgeführt sind, die man vorzeigen muss. Es gibt auch eine Abstufung in 3 Stufen. Es gibt lokale Traumazentren, das sind eher so die kleineren Häuser. Es gibt die regionalen Traumazentren, wie das Klinikum Görlitz eines ist. Diese können eigentlich alles oder fast alles versorgen. Und es gibt die überregionalen Traumazentren, was so meistens die Maximalversorger oder Universitätskliniken sind. 2006 hat die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie diese Trauma-Netzwerkbildung deutschlandweit mit der Bildung der Traumazentren ins Leben gerufen. Das bedeutet, dass sich verschiedene Krankenhäuser einer Region zu solchen regionalen Trauma-Netzwerken zusammenschließen. Und dann ist über Gesamtdeutschland, über die gesamte deutsche Karte, sind lauter solche Trauma-Netzwerke verstreut, sodass sozusagen eine flächende Deckung mit Traumanetzwerken gegeben ist und damit auch die Versorgung von schwerverletzten Patienten optimiert werden konnte und auch standardisiert werden konnte. Also anders gesagt, oder das heißt, dass jeder Patient, der in Deutschland irgendwo verunfallt, soll nach Möglichkeit die gleiche, gute, qualitativ hochwertige, standardisierte Behandlung erfahren können halt. Natürlich gab es auch vor den Traumanetzwerken schon gute Traumaversorgung. Das Klinikum hatte auch schon zu DDR-Zeiten als Bezirkskrankenhaus einen relativ guten regionalen Ruf in der Verletztenversorgung. Nach der Wende ist er dann aus der chirurgischen Klinik auch die unfallchirurgische Klinik hervorgegangen. Und da konnte auch schon auf die guten Strukturen von damals aufgebaut werden. Und darauf konnte auch letztendlich dann 2010 die Traumazentrumsbildung hier in Görlitz aufgebaut werden. Görlitz war damals 2010 eins der ersten oder das erste Traumazentrum in unserem regionalen Traumanetzwerk, dem Traumanetzwerk Ostsachsen, das erfolgreich zertifiziert wurde.
Wo gibt es denn das nächste Traumazentrum, regionale Traumazentrum?
Also wir haben hier im ganzen ostsächsischen Raum mehrere Traumazentren, also mehrere regionale, mehrere überregionale. Unsere überregionalen Ansprechpartner, wenn wir zu viele Verletzte haben oder Patienten nochmal verlegen müssen. Im Besonderen gilt das bei schwersten Verletzungen im Brustkorbbereich, wo man eine herzchirurgische Intervention benötigt, die hier in Görlitz nicht vorhanden ist. Dann würden wir Patienten auch nach Dresden in die überregionalen Traumazentren verlegen. Ansonsten sind auch relativ viele kleinere Häuser im ostsächsischen Raum auch eben Traumazentren, lokale, regionale, zum Beispiel Bautzen, Hoyerswerda, Freital, Freiberg, Radebeul, also bis auf einige wenige ganz kleine Häuser eigentlich nahezu alle Krankenhäuser, die hier im ostsächsischen Raum zu finden sind.
Und das sorgt dann natürlich für eine gute Versorgung für die Patienten auch im ländlichen Bereich?
Das sorgt auch für eine gute Versorgung und eine gute Hand-in-Hand-Arbeit, die wir mit den Kliniken auch durchführen. Das heißt, die lokalen Traumazentren, um das zu werden, müssen ja wenigstens auch eine unfallchirurgische Abteilung und eine anästhesiologische Abteilung vorweisen, um 24 Stunden auch Notoperationen durchführen zu können. Es muss ein CT vorhanden sein, die Möglichkeit, eine Röntgendiagnostik durchzuführen, so dass im Prinzip in jedem dieser Krankenhäuser eine Erstbehandlung, eine notfallmäßige Erstbehandlung durchaus erfolgen kann. Und wenn die Patienten eben noch schwerere Verletzungen haben, dann gegebenenfalls werden die Patienten dann auch in das nächste oder nächsthöhere Traumazentrum verlegt. Wir kriegen zum Beispiel hier aus der ganzen Region hier im östlichsten Teil von Sachsen Patienten mit Schädel-Hirn-Traumen, weil wir eine Neurochirurgie im Haus haben. Das ist auch eine der Voraussetzungen, die ein regionales Traumazentrum erfüllen sollte. Neurochirurgische Verletzung bedeutet eben entweder Verletzungen von Gehirn, Rückenmark oder auch Blutungen im Kopf. Das findet man bei ca. 30% aller schwer verletzten Patienten und dementsprechend kriegen wir auch aus den umliegenden Häusern relativ viele Patienten zu uns verlegt, die dann in unserer, die durch uns, durch die Unfallchirurgie in Zusammenarbeit mit der Neurochirurgie auch behandelt werden können.
Können Sie sich an einen besonderen Fall erinnern, der Ihnen vielleicht nahe gegangen ist oder ja, der Ihnen nicht so schnell aus dem Kopf geht?
Ja, ich kann mich an einen besonderen Fall erinnern. Ich selber hatte mal im Dienst ein kleines Kind, einen 2-jährigen Jungen, der wurde von einem schweren T-Träger sozusagen überrollt oder überfahren. Das ist passiert auf dem Reitplatz. Mit dem T-Träger wurde der Reitplatz planiert und das Kind ist wohl einem Ball hinterhergerannt und ist dann zwischen oder unter diesen T-Träger gekommen. Und die Mutter hatte das Kind dann selber hierher gebracht zu uns. Das heißt, wir waren auch auf nichts vorbereitet halt und das Kind war schwer verletzt. Wir mussten dann hier wirklich notfallmäßig im Schockraum das Kind mehr oder weniger operieren, haben es stabilisiert. Es wurde in ein, wie man so schön im Volksmund sagt, in ein künstliches Koma versetzt, also in Narkose gelegt und ist dann mit dem Hubschrauber nach Dresden in die Uniklinik verlegt worden, da wir hier keine Kinderintensivtherapie haben.
Wie ist es ausgegangen?
Ist sehr gut ausgegangen. Der kleine Mann wächst und gedeiht. Ich kenne den persönlich auch. Und dem geht's gut.
Gut, ich glaube, dafür macht man das dann auch, oder? Ich meine, oder warum sind Sie überhaupt in dem Fachbereich tätig? Was reizt Sie an dem Gebiet? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wenn man Arzt wird und ganz viele Disziplinen. Warum gerade die Unfallchirurgie?
Na gut, ich glaube, Arzt werden die meisten, weil sie gerne Menschen helfen wollen. Ich habe irgendwann mal im Rahmen meines Studiums oder mehr zum Ende des Studiums die Liebe auch zur Chirurgie entdeckt und habe dann aber gemerkt, so dass so das Ganze drumherum mit der Knochenchirurgie, der Skelettchirurgie und auch gerade den Verletzungen so eigentlich mein Metier ist. Das, ja, das war halt einfach so, wie man so schön sagt.
Ich war selbst mal das ist ein paar Jahre her, bei einer Operation dabei, die die Unfallchirurgen hier durchgeführt haben, um ein bisschen einen Einblick zu bekommen. Und ich muss sagen, das war schon sehr beeindruckend, auch ja, es ist wie ein Handwerk. So ist das für mich auch angekommen dagegen. Ich glaube, dort wurde jemand eine Hüftprothese ausgewechselt und das war schon, ja, nichts für Zartbeseitete, glaube ich, auch vom Zuschauen her.
Nee, das Unfallchirurgie ist schon ein richtiges Handwerk. Ich habe ja selber vor meinem Studium, bevor ich angefangen habe, Medizin zu studieren, auch selber ein Handwerk gelernt und habe da auch viele Parallelen zu meiner früheren Ausbildung mal gefunden. Also mit Sägen, Bohren, Schrauben, ist alles dabei. Was ich persönlich auch so als Vorteil in der Unfallchirurgie an sich sehe, ist, in den meisten Fällen, das ist natürlich nicht immer so, in den meisten Fällen kommen die Patienten mit Verletzungen. Diese kann man herausfinden, sieht die Verletzung auf dem Röntgenbild, dann operiert man gegebenenfalls die Patienten, sozusagen heilt sie und dann erreicht man im Großteil oder in den meisten Fällen eben diese Heilung. Dem Patienten geht es danach wieder gut und das ist eben sehr befriedigend.
Stimmt, das ist in anderen Bereichen nicht immer so, gerade im Bereich Onkologie oder auch in der Geriatrie, wo sozusagen, naja, vielleicht die Erfolgschancen doch andere sind, ne? Und von vielen anderen Faktoren abhängig. Gehen wir nochmal auf das Traumazentrum zurück. Sie hatten jetzt kürzlich eine sogenannte Rezertifizierung. Das heißt, Sie wurden geprüft, ob alles so ist, wie es sein muss. Erfolgreich?
Ja, erfolgreich. Also das läuft ja so ab, dass wenn man Traumazentrum sein möchte, dann finden auch in regelmäßigen Abständen alle 3 Jahre Zertifizierungen statt. Da muss man sozusagen nachweisen, dass man die Anforderungen, die gegeben sind, auch erfüllt. Und das funktioniert eben so, dass an dem Tag, wo die Überprüfung ist, dann der Zertifizierende in die Klinik kommt und dann wird sozusagen der Weg des Patienten nachverfolgt und die einzelnen Stationen eben beurteilt. Das fängt an auf dem Hubschrauberlandeplatz. Da kriegen wir relativ viele Patienten auch mit dem Hubschrauber luftgebunden. Geht dann weiter über die Notaufnahme. Da kommen sehr viele Patienten auch dann mit dem Rettungswagen an. Und in der Notaufnahme wird dann sozusagen die Erstbehandlung und die Primärstabilisierung durchgeführt. Es wird dann in der Notaufnahme eben alles genauestens überprüft. Es werden vor allem Prozesse oder Abläufe kontrolliert. Es wird die materielle und auch die personelle Ausstattung überprüft. Und danach geht es weiter auch noch über den OP. Viele Patienten müssen ja unmittelbar mit ankommen oder kurz danach in der Notaufnahme auch notfalloperiert werden. Dann wird der OP mit oder der OP-Trakt mit überprüft. Dann geht es weiter auf die Intensivstation. Das ist ja einer der wichtigen Kriterien, auch dass die meisten Patienten dann nach schwerer Verletzung dann auch eine intensivmedizinische Behandlung bedürfen. Also wird auch die ITS dann sozusagen überprüft. Und dann wird noch ins Labor gegangen, in die Blutspende. Und alle Etappen, die der Patient in irgendeiner Form hier absolviert bis zu seiner Entlassung, werden eben in ihren strukturellen Abläufen überprüft. Und das ist, haben wir erfolgreich geschafft. Also das haben wir jetzt schon zum 2010 war die erste Zertifizierung, 2013, 16, dann 19 und jetzt 22, also die fünfte Zertifizierung, die wir jetzt hier erfolgreich abgeschlossen haben und eigentlich immer ganz gut uns darstellen und auch beweisen konnten, dass wir hier gute oder beziehungsweise sehr gute Schwerverletztenversorgung machen.
Herzlichen Glückwunsch. Die Zertifizierungen zeigen ja vor allen Dingen den Patienten oder eben auch den Menschen draußen, dass sie sich darauf verlassen können, dass wir schauen, dass wir auf die Patientensicherheit ganz viel Acht geben, dass wir eben die Prozesse und Strukturen genau überprüfen. Und die, die kommen, sind ja externe Menschen oder externe Fachleute, die dann sozusagen also mit einem Blick von draußen auch nochmal bei uns schauen, ob das alles so ist und die in höchsten Leitlinien auch entspricht. Insofern ist das immer eine Herausforderung, diese Prüfungssituation, und da kann man durchaus richtig stolz sein, wenn das funktioniert hat.
Ja, das ist ja nicht nur eine Herausforderung an sich und auch nicht nur für die Patienten oder die Bürger der Region hier sozusagen ein Qualitätskriterium, sondern auch für uns selber. Also wir selber können ja auch durch die Zertifizierung auch nochmal eben durch den Blick von außen auch nochmal durchaus Tipps und Hinweise bekommen, was kann man noch verbessern oder was kann man noch anders machen halt. Und das ist für uns selber sozusagen auch immer wieder eine Chance, uns immer wieder weiterzuentwickeln. Und das nutzen wir auch. Also es gab bisher eigentlich soweit keine größeren Kriterien, die wirklich dargestellt haben, dass irgendwas hier wirklich falsch läuft oder fehlläuft. Aber immer so kleine Nuancen, die man auch mal wieder noch verbessern kann, die werden immer mal gegeben. Und das wird dann auch immer wieder bei der nächsten Zertifizierung dann mit überprüft.
Nun sind Sie ja Profi und Ihr Team auch Profis. Wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, an die Menschen, die keine Profis sind und vielleicht als Erste zu einem Unfallort kommen, sogenannte Ersthelfer oder diejenigen, die wirklich zuerst da sind, wenn was passiert ist, haben Sie einen Tipp, einen Rat? Ich meine, es gibt viele Ausbildungen, die man machen kann als Ersthelfer, aber ich glaube, die mentale Situation, wenn man zu einem Unfall dazukommt, ist vielleicht doch für manche sehr, sehr schwer. Haben Sie einen Tipp aus Ihrer Erfahrung oder Ihrer Sichtweise, wie man reagieren sollte, was man machen kann als Erstes?
Ja, na klar. Also die Reaktion, die man an einem Unfallort, wenn man dort zufällig eben Zeuge ist oder das miterlebt, machen sollte, ist eben genau das Gleiche, was man auch schon während den Erste-Hilfe-Kursen, während der Fahrschulausbildung lernt, eben das zu machen, eben erste Hilfe leisten, halt erstmal versuchen, Ruhe zu bewahren, auch für Profis, also wenn wir selber draußen auch jetzt nicht in unserem Mediziner-Outfit irgendwo zu einem Unfall kommen, ist das auch durchaus immer wieder eine aufregende Geschichte, aber es hilft eigentlich immer nur, sich selbst zu beruhigen, erstmal die Lage zu sichten halt und dann eben erste Hilfe zu leisten, wenn ein Unfall passiert ist und dann natürlich auch sich weitere Hilfe zu holen, also den Notruf zu wählen. Schwierig ist es, wenn man selber verunfallt oder aber wenn man Angehörige hat, die verunfallen und man die Schwere der Energie, die eingewirkt hat oder den Unfall an sich unterschätzt. Und gerade ältere Generationen sind da manchmal so ein bisschen so, die sagen dann schon, ach, wird schon gehen und gehen dann eben nicht zum Arzt oder gehen nicht in die Notaufnahme halt, wobei möglicherweise dort schwere Verletzungen hinterstecken können. Natürlich muss man nicht bei jedem Kind, das mal von der Schaukel stürzt und sich das Handgelenk prellt oder vielleicht sogar das Handgelenk gebrochen hat, den Notruf wählen. Aber wenn man eben dieses klassische Beispiel hat, dass jemand von einem, gerade jetzt in der Saison, von einem Kirschbaum gefallen ist und dort die Sturzhöhe 3 Meter oder mehrere Meter beträgt, dann können dort potenziell schwere Verletzungen dahinter stecken, auch wenn derjenige im ersten Moment vielleicht gar nicht so wirkt. Dann ist es auf jeden Fall sinnvoller, dann den Notruf zu wählen, den Patienten nicht unnötig zu bewegen, weil die Rettungsdienstleute können den Patienten auch durchaus wirbelsäulenschonend und achsengerecht her transportieren und auch schon gar nicht den Patienten selber transportieren, zumal Wenn man dann selbst hier eine Notaufnahme sich vorstellt, möglicherweise mit schweren Verletzungen, weiß das Krankenhaus auch gar nicht Bescheid. Die sind nicht vorbereitet, steht nicht zur Verfügung und damit geht wieder Zeit verloren. Also als kleinen Tipp mit zum Nahause nehmen, versuchen, wenn man an einem Unfall kommt, ruhig bleiben, Hilfe holen und Erste Hilfe leisten.
Super, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Danke, dass Sie uns den Einblick gegeben haben und nochmal herzlichen Glückwunsch zu der Rezertifizierung und alles Gute weiterhin.
Dankeschön.